Der letzte Gottesdienst ist da. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu heulen. Warte, das Taschentuch. Ah, hier. Aber das Gute ist ja, der Micha ist ja auch eine Heulsuse, ne? Das gleicht sich da aus. Das ist auch nah. Welchen auch immer nah am Wasser gebaut? Debbie, okay. Yes. Wo sind die Männer, die nah am Wasser gebaut sind? Ist auch okay. Sehr gut. Wenn wir halt Filme angucken und du weinst und deine Frau nicht, ich finde es immer ein bisschen peinlich. Es geht nicht, gell? Dankeschön. 7 Jahre waren wir jetzt da. Ich habe mal ein papar Sachen für mich selber aufgeschrieben. Ich habe 9 Hochzeiten gemacht. Wer ist denn von mir verheiratet worden? Nur ein. Ah ja, hey. Okay. Ich habe 57 Unterschüler durchgeschleigt. 57. Der erste Gottesdienst, den wir offiziell hatten, auf dem Zentrumsplatz, bleibt mir auch noch in guter Erinnerung. Einmal, weil es eine Gebetserhörung war, weil es die ganze Zeit geregnet hatte, aber wir haben gebetet und es hat dann auf dem Zentrumsplatz nicht geregnet. Das war das eine. Das andere, weil jemand gerufen hat, scheiß Deutsche, verpiss dich, als ich da gepredigt habe. Dann habe ich aufgeschrieben, ich habe 29 Camps gemacht und immer noch keine saubere Abrechnung hingekriegt. Das musst dann du machen, Dunja. Weiß nicht, ob der Michael das hinkriegt. Doch, der ist ja Banker, ne? Der kann sowas. Perfekt. Dann habe ich mich probiert in 7 Jahren in Rechtschreibung, aber ihr habt ja gemerkt, das ist nicht so mein Favorite. Lani ist besser. Meine Frau hat jetzt gerade das große deutsche Sprachdiplom hinter sich gebracht. Hey, ich ist so, habt ihr die Klimaanlage angemacht? Ich schwitz verrückt. Hey. Okay. Rechtschreibung nicht so mein Ding. Anyways, dann habe ich aufgeschrieben, seit ich mein iMac habe, habe ich 4652 Kalendereinträge gehabt. Wir haben Advent im Trafo zusammen gemacht, Wow Guard, Wettnis Kino Linde, Magelecker und wir sind als Familie zu dritt gekommen und zu fünft gehen wir. Vorerst. Wobei, eine Woche, alles möglich. Okay. Ich habe mir überlegt, was ich denn heute predigen soll. Und ich habe jetzt komm ich wieder. Ich habe mir überlegt, was ich predigen soll heute. Und ich habe meine Predigt rausgeschoben. Weil ich fand es einmal nicht so leicht. Und anderes Mal hatten wir im Refill schon eine Abschiedspredigt. Und da habe ich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Und da ich dann nochmal die gleiche Predigt machen wollte, war es schwierig, irgendwas zu finden, was noch zu sagen hat. Ein paar Leute haben gesagt, hey, Philipp, letzten Predigt, da haust du nochmal einen raus, da gibst du nochmal Gas, da zeigst du nochmal, wo der Hammer hängt und so. Und ich habe das beim Reflow gesagt, ich möchte es auch hier auch sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwas zu retten gibt, weil ich glaube auch, dass es nichts zu retten braucht. Und alle, die im Reflow dabei waren, ich hoffe, ihr kennt den einen Satz, aber ich habe gesagt, das Leben ist kein Sprint, das Leben ist ein Marathon. Und ich glaube, in allen Bereichen in unserem Leben ist das so. Wir können nicht einen LKW mit Steinen in unserem Leben irgendwie ausladen und an einem Tag eine Mauer hochziehen und dann denken, das wäre fertig. Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Das ist in der Gemeindearbeit so, das ist in unserem persönlichen Leben mit Jesus so, das ist in der Kindererziehung so, das ist in deiner Ehe so. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, heute nochmal eine rauszuhauen und irgendwie noch was zu sagen, was ich schon immer mal sagen wollte und nie gesagt habe. Weil das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist vielmehr etwas Organisches, das wächst. Und einmal ist es so, einmal ist es so, einmal ist es so, einmal ist es so. Und der eine, der wird zu einer Linde und der andere wird zu einer Eiche. Und der dritte, der wird zu einer Fichte. Und der fünfte zu einem Apfelbaum. Und der sechste wird zum Dornengestrüpp, um die Feinde abzuhalten. In Brasilien. In Brasilien gibt es auch Stacheldraht, aber die bauen meistens so ein Gestrüpp an. Das hat auch schöne Blumen. Coroa de Cristo heißt es. Dornenkrone, Christusbaum. Der hat so ganz üble Dinger. Ne? Manche sind dann, die gucken, dass die Feinde... Okay, anyway, das war ein Witz eigentlich. Nein. Also, Ich habe mir überlegt, was könnte ich machen? Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja vielleicht eventuell die Geschichte aus dem 2. Könige 6 nehmen. Ich habe da schon mal im Kino drüber gepredigt, aber ich fand die so eine coole Geschichte, eine verrückte Geschichte. Habe mir überlegt, vielleicht könnte ich da drüber predigen. 2. Könige 6 ist diese crazy Geschichte, wo die Aramäer Samarien belagern und die belagern die so lange, dass der König in Samarien und seine Königin, die Isabel, und in der Stadtmauer von Samarien, da bricht eine Hungersnot aus. Und die Hungersnot, die war so heftig, dass sie einen Eselskopf für 800 Franken verkauft haben und ein Kilo Taubenmist für 100 Franken. Das sind fast Preise wie in der Schweiz. Für was zu essen. Aber schlimmer noch, in der Bibel wird uns erzählt von diesem Ereignis, ich habe gedacht, vielleicht könnte ich das machen, wo zwei Nachbarn kommen zum König und die eine beschwert sich beim König, weil sie haben folgenden Deal abgemacht. Sie haben gesagt, okay, wir sind fast am Verhungern, heute schlachten wir oder töten wir deinen Sohn, den essen wir, und dann morgen töten wir deinen Sohn und dann essen wir den. So arg war die Hungersnot und die haben das an den einen Tag tatsächlich gemacht, den einen Sohn getötet. Und am anderen Tag aber, wo der andere Sohn dran kam, hat die Nachbarin ihren Sohn versteckt und dann beschwert sich die Frau beim König. So groß war die Hungersnot. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man darüber predigen, weil das gut zu unserer Situation passt. Nee, ich habe mir gedacht, man könnte auf die 4 Aussätzigen eingehen, die in der Geschichte vorkommen. Weil um die Stadtmauer herum, da waren 4 Aussätzige. Also in der Stadtmauer war die Hungersnot, außen drumherum 4 Aussätzige und dann das große Heer der Aramäer. Und die 4 Aussätzigen, die sagen Folgendes, das steht da in der Bibel, die sagen dann, oder da steht, es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores und einer sprach zum anderen, hey, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssen wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen uns zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir sowieso tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Und als sie an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Gott hatte dort so einen riesigen Lärm verursacht und die Aramäer, die sind abgehauen, als ob kein Morgen geben würde, haben alles zurückgelassen. Und dann kommt die, coole Geschichte, oder? Kommen die 4 aussätzigen Männer da in das erste Zelt von den Aramäern, gucken rein, keiner da. Keiner da. Gehen zum zweiten, zum dritten, zum vierten Zelt, dann finden sie Essen, dann finden sie Gold, dann finden sie schöne Kleider. Und dann essen sie sich satt und trinken sie sich satt und kleiden sich schön ein, oder? Mit den Königsgewändern und mit dem Aussatz halt und so. Aber, und dann sagt der eine zu dem anderen, Jungs, warte mal kurz. Ist es schön, geht es uns so gut? Wir müssen die gute Nachricht aber auch noch den anderen sagen. Die sind ja am Verhungern und am Sterben. Wir haben die gute Nachricht. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt die Predigt gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht euch zugerufen, seid mutig, liebe Grüßpünktler. Seid mutig. Zurückgehen geht ja nicht. Bahnhofstraße ist ja schon verkauft. Das gefällt uns einfach, ne? Die Hungersnot an der Bahnhofstraße ist vorbei. Nein, das war nicht so schlimm. Also wenn man das Bild überträgt, hier bleiben, finde ich, müssen wir auch nicht. Ich glaube, wenn wir was machen dürfen, dann dürfen wir mutig sein. Und Schritte aus dem Boot rauswagen und Schritte einfach auf was Unbekanntes wagen, ohne zu wissen, was auf einen zukommt. Wenn Gott den Auftrag gegeben hat, dass wir es machen, dass wir mutig sind, ich würde euch zurufen, seid mutig, liebe Leute. Nicht immer alles in trockene Tücher eingewickelt haben und dann nochmal 3 Sitzungen gemacht haben und dann nochmal liegen lassen in die Schublade nach 3 Jahren wieder raus und nochmal nachdenken, was wir vielleicht machen können und dann können wir vielleicht auch nochmal eine Versicherung abschließen und dann können wir nochmal kommen. Soll mutig sein. Wenn Gott an unserer Seite ist, wäre kein Gegner. Das hätte ich, wenn ich die Predigt gemacht hätte, dann hätte ich das gemacht. Ich hätte vielleicht, wenn ich die Predigt gemacht hätte, auch gesagt, dass wir die gute Nachricht nicht für uns selber behalten dürfen. Es hat ein ganzes Volk in der Stadtmauer eingeschlossen und die sind am Verhungern. Es bringt nichts, wenn wir wissen, wie gut Jesus ist und wir wissen, was er uns zu trinken gibt und zu essen gibt und uns einkleidet mit Würde und mit Ehre und mit Gerechtigkeit, mit Vergebung. Bringt uns das nichts, wenn wir das für uns selber behalten. Das sind wir wie die 4 Aussätzigen. Wir müssen zurückgehen und diese gute Nachricht den Menschen erzählen, die da noch eingeschlossen sind, die am Verhungern sind. Würde ich die Predigt machen, würde ich wahrscheinlich sowas in der Richtung sagen. Und die Predigt würde ich nennen wahrscheinlich Here comes the good news oder so. Oh, here comes the good, irgendwie sowas. Naja, dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja aber auch eine Predigt machen über Johannes 6, wollte ich schon immer mal predigen, über Johannes 6. Die Predigt würde heißen, wohin sonst, hätte ich die Predigt genannt. Ich wollte schon immer mal über Johannes 6 predigen, ich finde es so eine coole Geschichte. Weil da passieren ein paar Sachen. Einmal ist es eine coole Geschichte, weil Jesus gibt den Tarif durch, so gut. Und da gibt er einfach Vollgas und erzählt und er ist dort in der Synagoge in Kapernaum, also zu Hause, da wo sein Headquarter war, wo er gewohnt hat, in der Synagoge in Kapernaum. Und dann sind da ganz viele Leute und die hören Jesus zu und Jesus, der predigt da. Und er predigt das Evangelium und die Wahrheit und er predigt da davon, dass er das Brot des Lebens ist und dann gibt er Vollgas. Und dann ist das Krasse, dass die Juden, die dort waren und zugehört haben, angefangen haben zu murren, heißt es in der Bibel. Und sich zu beschweren und sie sagen, das ist eine harte Predigt. Und dann kommt der Trost aller Prediger. Die gehen nämlich. Ich meine, wenn bei Jesus seiner Predigt Leute gegangen sind, dann habe ich kein Problem damit, wenn mal jemand mir eine E-Mail schreibt und sagt, hey Philipp, das war jetzt echt eine langweilige Predigt. Also, da kann ich gar nichts anfangen. Am liebsten wäre ich rausgegangen. Ich sage, hey, super, ich bin bei Jesus. Also, muss ich mir vorstellen, ich meine, normalerweise, oder? Bei Jesus und da kommen die Massen zu Jesus und die kommen und warm und alle bekehren sich und so und sind alle gegangen. Und dann setzt Jesus ja noch einen oben drauf und dann sagt Jesus, dreht sich zu seinen Jüngern um, die konnten ja nicht gehen, ne? Das waren ja seine Jünger. Sagt Jesus so, wollt ihr auch gehen? Das war crazy, ne? Jesus macht nicht nochmal eine emotionale Rede, so eine Predigt, wie gut es bei ihm wäre und wie toll es ist, mit ihm unterwegs zu sein und ja, dass es nichts anderes gibt, außer bei ihm zu sein. Jesus fängt nicht an, nochmal so eine emotionale Predigt rauszuhauen. Die Jünger probieren zu überzeugen, dass sie doch bleiben. Im Gegenteil, Jesus sagt zu den Jüngern, wollt ihr denn auch noch gehen? Und dann kommt der Petrus, und sagt, Herr, zu wem sonst sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ein Statement. Und wenn ich diese Predigt gemacht hätte über Johannes 6, dann hätte ich wahrscheinlich dann in der Anwendung euch zugerufen, dass es immer um Jesus ging. Und dass es immer um Jesus gehen wird. Und dass es immer um Jesus gehen wird. Dass es egal ist, was die anderen machen, egal ist, wie schwer der Weg ist, dass wir an Jesus festhalten sollen, weil er sagt, er hat das Brot des Lebens. Und Petrus sagt, wir haben erkannt, du hast das Brot des Lebens. Und ich würde mir das wünschen für jeden Einzelnen von euch, dass ihr erkennt, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Ich habe jetzt über die samaritanische Frau im Brunnen gepredigt, mit dem Wasser. Das war nur im Refill, gell? Dann müsst ihr halt ins Refill kommen. Dann seid ihr zu alt, gell? Aber dass Jesus das Brot ist, das unseren Hunger stillt und unseren Durst stillt. Gestern kurz beim Abschiedsfest habe ich das gesagt unten. Ich glaube das, vielleicht kann ich es nochmal sagen. Ich glaube, dass Jesus ist alles, was wir brauchen. Wir singen nachher noch ein Lied von Dietrich Bonhoeffer, wo er geschrieben hat, 2-3 Wochen bevor er erhängt wird, von guten Mächten wunderbar geboren. Und er beschreibt es, dass egal was kommt, Jesus ist den wir brauchen. Ob es uns gut geht oder schlecht geht. Ob wir viel haben oder wenig haben. Ob wir gesund sind oder nicht gesund. Ob unsere Kinder mit Jesus laufen oder nicht. Das ist alles schön und gut und toll und unsere Seele wünscht sich das. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wenn es das auch wäre, was wir brauchen, dann wäre es Jesus plus den Baum von Zachäus, könnte ich erinnern. Wo ich gesagt habe, ja, wir tun manchmal halt, ne, Jesus sagt, komm runter vom Baum und wir klettern auf die Bäume hoch. Dann wärst du Jesus plus das und Jesus plus Gesundheit und Jesus plus Geld und Jesus plus Ferien und Jesus plus ein schönes Gebäude und Jesus plus Gesundheit. Aber wenn ich die Predigt gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich euch zugerufen, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Und dass die Dankbarkeit in unserem Herzen durch die ganzen Pluses, die wir haben, den Bonus, die Geschenke, die er uns macht, dass der noch größer werden darf in unserem Herzen, weil uns geht es ja wirklich scheiße gut. Gell, Johannes? Schaffen sogar beim BMW, hä? Hey. Schon Geld verdienen an BMWs rumschrauben. Das ist schon geil. Naja, dann habe ich mir überlegt, also wenn ich jetzt eine 2 der Könige gemacht hätte, hätte ich vielleicht dann Johannes 6 gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, aber was will ich denn eigentlich überhaupt machen? Irgendwie was raushauen will ich nicht, weil ich glaube, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Und dann am Schluss habe ich habe ich eigentlich nur gedacht, eigentlich wollten wir nur Danke sagen. Euch Danke sagen, dass ihr uns aufgenommen habt mit viel Liebe, mit Deutschen und den Brasilianerinnen. Wollten euch Danke sagen für die Großzügigkeit. Wir haben euch als ganz großzügige Menschen kennengelernt. Also, bevor ich hierher gekommen bin, ich kannte keinen einzigen Schweizer, ne? Und im Ausland ist das so, Schweiz ist gleich Geld. Das ist, denken alle, ne? Und ich wusste nicht genau, was sind das dann für, was ist das für eine Rasse? Was ist das für ein Volk, die Schweizer? So, was machen die so? Ich weiß, sind klein und die haben Berge. Und dann musste ich, habe gedacht, die ganze Schweiz hat Berge, ohne Witz. Ich habe gedacht, da kommt die Schweiz, so cool, ich wollte schon immer mal in die Berge wohnen. Ist ja gar keine Berge. Ihr wisst ja auch nicht, wie es in Köln aussieht, gell? Naja, und dann haben wir euch aber jetzt kennengelernt als wirklich ganz arg großzügige, liebevolle Menschen. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Haben wirklich eine Familie gefunden. Und haben uns, wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass es uns schwerfällt, wegzugehen. Aber wir möchten euch einfach Danke sagen. Ich glaube, wir haben euch ins Herz geschlossen und wir haben das auch gespürt, dass ihr uns auch ins Herz geschlossen habt. Was ich euch auch Danke sagen wollte, war noch, dass ihr so hingehalten habt. Ihr seid ja mein Versuchskaninchen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin meine erste Stelle hier, ne? Und als ich von Brasilien nach Deutschland bin, habe ich ja so ein Praktikum gemacht und so. Und dann, als die Gemeindeleitung mich angestellt hat, ist das schon ein Risiko gewesen. War vielleicht nichts Besseres, umme. Aber die Gemeindeleitung, die kannte mich ja nicht. Und so, was ist das für ein Typ, was macht der und so. Und ich hatte ehrlich gesagt auch nicht viel Ahnung. So, ich hatte so eine vage Vorstellung, wie man eine Jugendarbeit vielleicht macht oder wie man vielleicht predigt. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass Leute irgendwas in ihr Leben mitnehmen können. Ich meine, wie mache ich Seelsorge nachher in der Praxis? Wie mache ich denn überhaupt eine Hochzeit? Wie mache ich eine Segnung? Wie mache ich eine Taufe? Wie führe ich Teams? Wie motiviere ich Menschen? Wie kann ich irgendwie, wie können wir irgendwie vorwärts gehen und Menschen für Jesus erreichen? Wie können wir wachsen im Glauben? Ich habe keine Ahnung, also eine vage Vorstellung. Also wart ihr unser Versuchskaninchen. Und da ich glaube, ein paar von euch noch da sind, würde ich sagen, sind nicht alle gestorben. Versuchen. Aber wir wollten euch ganz gerne Danke sagen fürs Hinhalten, fürs Aushalten und fürs Mithalten. Ich möchte auch Danke sagen für die unbequemen Sachen. Gibt ja immer Ups und Downs auch, aber wir möchten auch dafür danken. Für unbequeme Menschen möchten wir auch Danke sagen. Manchmal regt man sich dann auf, ne? Zuerst. Aber nachher formt es einen und man wächst damit, auch mit der Herausforderung. Wenn alle immer Ja und Amen zu allem sagen, dann wäre es auch nicht so toll. Ne? Dann möchte ich auch Danke sagen für das. Basisdemokratie ist natürlich ein neuer Begriff gewesen für uns. Also, wenn ich jetzt so drei Predigten gemacht hätte, also jetzt Könige oder Johannes oder so eine Danksagung-Predigt, dann hätte ich, wenn ich es dann zusammengefasst hätte, dann hätte ich euch zugerufen, seid mutig. Ich hätte euch zugerufen, bleibt nicht da, wo ihr seid. Wir sind der Zukunft verschrieben. Richtig? Kannst nicht ausruhen auf den Lorbeeren, was wir erreicht haben, was schon toll ist bei uns. Wir dürfen Danke sagen, wir dürfen vorwärts uns ausstrecken, nicht zu gucken, was wir in Jesus schon haben, sondern um zu schauen, was in Jesus noch zu finden ist. Das ist ein Unterschied. Nicht zu gucken, was wir in Jesus schon haben, sondern zu schauen, was in Jesus noch zu finden ist. Weil in Jesus ist noch viel zu finden. Unglaublich viel zu finden. Und dann hätte ich euch zugerufen, das Leben ist kein Sprint, sondern das Leben ist ein Marathon. Hab Ausdauer. Oder, wenn es gerade schwierig ist. 21 Kilometer, bist du schon gerannt. Bist gerade bei der Hälfte. Hab Ausdauer. Das Leben ist kein Sprint. Das Leben ist ein Marathon. Und dann hätte ich euch noch zugerufen, Jesus und sonst nichts. Das hätte ich euch zugerufen. Und vorher habe ich kurz mit Gabe darüber gesprochen, dass ich immer so diesen Satz sage, wenn ich gemacht hätte, dann. Und der Gabe hat dann gesagt, ja, aber das können wir doch gut didaktisch einbauen. Und ich finde, er hatte recht. Ganz oft sagen wir einfach nur, ah, das könnte ich eigentlich auch noch machen. Da könnte ich ja eigentlich auch, warum eigentlich nicht? Aber nur eine gute Idee ist halt nur eine gute Idee. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir als Gemeinde keine aktionsorientierte Gemeinde sind. Ich glaube, wir machen ganz, ganz arg viel. Aber vielleicht in deinem persönlichen Leben. Dass wenn Gott dir eine Idee schenkt, eine gute Idee, dass es nicht nur im Theoretischen bleibt, sondern dass es Hände und Füße bekommt, dass wir keine frommen Atheisten werden, die an Gott glauben, die glauben, dass Gebet wirkt, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber wo Gott eigentlich in ihrem Alltag keine Rolle spielt. Sondern dass der Glaube zu Füßen wird und zu Händen wird. Und ich habe schon den Eindruck, dass das etwas ist, was auch was mit der Kultur von uns zu tun hat, jetzt, also Schweiz und Deutschland ähnlich, dass wir ganz arg gerne alles in trockenen Tüchern haben. Und ich glaube, Gott ruft uns aber in ein Vertrauensverhältnis mit ihm, wo wir Schritte nach vorne gehen, ohne genau zu wissen, wie es rauskommt. Ganz viele Leute haben zu uns gesagt, hey, es wird schon gut in Amerika, gell? Es wird gut, dein Leben wird gut. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist richtig. Ob es gut wird, I don't know. Es ist richtig. Und wenn Gott Freude daran hat, uns zu segnen, mit Bonus, mit einem Boni am Ende vom Jahr, dann nehmen wir das natürlich gerne an. Aber ob es besser wird, ob jetzt FEG Baden-Wettingen unsere 7 fetten Jahre waren und vielleicht 7 magere Jahre jetzt kommen, we don't know. Aber wir wissen eins, dass Jesus genug ist. Für uns als Familie und auch für euch. Das waren meine letzten Worte, ich bete noch. Jesus, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast, gemeinsam als Familie. Wir sind wirklich Familie, Jesus. Du hast uns adoptiert in dein Königreich. Wir dürfen uns Brüder und Schwestern nennen. Und dein Blut hat es gemacht. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns in eine Gemeinschaft stellst. Auch wenn du der bist, der genug ist, danke ich dir, Jesus, dass du die Kirche ins Leben gerufen hast und Ehe ins Leben gerufen hast, Freunde ins Leben gerufen hast, Musik und Essen und die schöne, wunderbare Welt, Jesus, die schöne Schweiz, die schönen Berge. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so reich versorgst, dass wir Anteil haben können an deiner Schönheit. Und ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde segnest, Jesus, dass du ihr Weisheit gibst, Zufriedenheit gibst und dass du Mut ausgiehst über die Leute hier, Jesus. Dass sie mutige Schritte gehen mit dir im Glauben, dass sie etwas wagen und wenn es mal nicht so rauskommt, wie sie es vorgestellt haben, dass sie wieder aufstehen und weitermachen. Und wir möchten dir danken, Jesus, dass du uns zusammengeführt hast und dass wir so eine wunderbare Zeit erlebt haben. Und ich danke dir dafür, Jesus. Amen.